Heute haben wir es wieder einmal mit einem Justizmord zu tun. Einem ehemals mächtigen Wortführer entglitt der Einfluss und er landete nach einem offensichtlichen Fehlurteil auf dem Schafott. Im zweifachen Landrat von Schwyz wurde 1708 das Urteil gefällt und es wurde entschieden, Zitat, dass es besser sei, dass dieser Josef Antoni Stadler tot, denn lebendig sei. Er solle hiermit dem Halsmeister, also dem Scharfrichter, an die Hand geliefert werden, der solle ihnen dann wohlverwahrt und gebunden durch die freie Reichsstraße auf die Weidhaupt führen und daselbst ihm mit dem Schwert zum Tode richten und das Haupt abschlagen. Zitat Ende. Es war ein Fall von hoher Höhe und dort oben hatte sich Stadler ganz offensichtlich noch mächtigere Feinde gemacht. Wie diese Geschichte ablief, das sehen wir heute. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem True Crime Podcast. Ich bin Nicole Billeter und freischaffende Historikerin. Wir werden im Folgenden also vom sogenannten Stadlerhandel hören, der eng verbunden ist mit dem Toggenburger Handel. Das Wort Handel ist in diesem Zusammenhang als Angelegenheit bzw. als Streit zu verstehen. Es hat nichts mit Handelstreiben oder Ähnlichem zu tun. Wir kennen das Wort heute eher noch im Zusammenhang handelssüchtig, wenn überhaupt. Es heißt eben streitsüchtig. Aber das nur am Rande zur Erklärung dieser alten Wortbedeutung. Um es außerordentlich verkürzt zu beschreiben. Der Toggenburger Handel begann damit, dass es Streit gab um den Ausbau der Straße über den Ricken. Dieser Ausbau war vom Kloster St. Gallen und den Landesherren von Toggenburg 1699 initiiert worden. Diese Straße hatte große wirtschaftliche und strategische Bedeutung für den Fürstabt, denn sie war eine Verbindung zwischen Schwyz und dem Toggenburg. Dass mit der Straße eine enge Verbindung zum katholischen Schwyz geschaffen wurde, war ganz im Sinne des Abtes. Nicht aber für die mehrheitlich reformierten Toggenburger Untertanen oder Untertaninnen. Für die Schweizer wiederum war die Straße interessant, weil sie in die Ostschweiz und weiter an den Bodensee führte. Das verschaffte diesem Stand eine Öffnung gegen Nordosten, ohne dass man das reformierte Zürcher Gebiet berühren musste. Für die Käseproduktion war Schwyz nämlich von viel Salz abhängig. Dieses Gewürz gelangte bisher über den Zürichsee nach Schwyz. Diese Abhängigkeit vom reformierten Zürich passte den Innerschweizern gar nicht. So waren die Schweizer schnell dabei, ihren Teil der Straße auszubauen. Allerdings kamen die Arbeiten im Toggenburg nicht voran. Es herrschte passiver Widerstand aus den oben genannten konfessionellen Gründen, denn der Bau musste natürlich von den reformierten Untertanen erledigt werden. Nun wurde dieser Straßenbau, der so einigend gewesen schien zwischen Schwyz und dem Abt von St. Gallen, allerdings noch schwieriger. Denn das Verhältnis der Vertragspartner ging wegen einer außenpolitischen Entscheidung in die Brüche. Der Abt von St. Gallen beschloss nämlich, einen Vertrag mit dem deutschen Kaiser zu schließen. Dieser war eindeutig gegen den französischen König Louis XIV gemünzt. Das vertäubte nun die Schweizer und sie unterstützten die St. Galler dann nicht mehr einfach so, nur weil sie katholisch waren. Denn viele Schweizer Söldner verdienten ihr Geld im Dienst des Sonnenkönigs. Diese aufgeheizte Stimmung machte sich nun der Schweizer Ratsherr Josef Anton Stadler zunutze. Er formte eine anti-äbtische und anti-aristokratische Bewegung. Zu seiner Lebensgeschichte. Josef Anton Stadler wurde am 9. Februar 1661, manche nennen auch 65, in Rothenturm geboren. Der Vater war Wirt und offenbar politisch immer sehr aktiv. Sein Sohn trat minderjährig als Novize ins Kloster St. Gallen ein. Aber dort wollte man ihn nicht lange haben. Schon bald musste er das Kloster wieder verlassen, nämlich propter in dominatam naturam, zu Deutsch wegen seiner unbändigen Gemütsart. Als Mönch war Josef Anton Stadler also offenbar nicht geeignet, aber er machte natürlich seinen Weg. Er wurde in den Rat von Schwyz gewählt, später zum Landvogt von Uznach. Dort machte er sich schnell einen Namen, weil er kompromisslos gegen angebliche Hexen vorging und auch zahlreiche Verurteilungen durchsetzte. Er war einer derjenigen, die sich als unermüdliche Hexenjäger sahen. Ihm war es zu verdanken, das sage ich in Anführungszeichen, dass auch in Schwyz das gänzlich erfundene Konzept des sogenannten Hexensabbats nun geglaubt wurde. Bis anhin hatten Schweizer Gerichte angebliche Hexen vor allem wegen Schadenszauber verurteilt. Nun kamen immer häufiger die Anklagen des Hexensabbats hinzu. Ein Glaube, dass Hexen sich in Massen mit Teufeln und Dämonen zum Tanz und anderen Ausschweifungen trafen. Damit wurden diese angeblichen Hexengruppierungen zu eigentlichen Terrorzellen. Aber kehren wir zurück zum Leben von Josef Anton Stadler. Er versuchte sich danach als Soldat. Er wurde Stabsoffiziant im kaiserlichen Regiment. Aber weil man als Söldnerführer zunächst einmal Kapital einschießen muss, wurde aus diesem Geschäftszweig nichts. Stadler fehlten ganz einfach die Mittel. Als er dann das Gasthaus seines Vaters in Rotenturm erbte, wurde er dort Wirt und trieb auch allerlei Handel. Wichtig waren für dieses Wirtshaus, das günstig an der entstehenden Passstraße lag, die vielen Menschen, die von Schwyz ins Toggenburg zogen und umgekehrt. Das Wirtshaus lag strategisch gut, um allerlei Informationen, Gerüchte und Erzählungen aus erster Hand zu erfahren. Schließlich waren Wirtshäuser damals nicht nur gemütliche Orte des Trinkens und Essens, es waren Kommunikationsbörsen. Wirte waren oft reich und konnten auch wegen ihres Informationsvorsprungs politische Karriere machen. In Wirtshäusern wurden Stimmen gekauft. Dort trafen sich Unzufriedene und Regierende. Es gab konspirative Verhandlungen und offene Treffen. Stadler schien seine Position im ererbten Gasthaus gut genutzt zu haben. 1702 schwang er sich nun zum Beschützer der Toggenburger auf. Er verlangte die Erneuerung eines alten Eides zwischen Schwyz und den Toggenburgern. Offenbar war Stadler ein wortgewandter und überzeugender Redner, der die Leute für sich und seine Sache gewinnen konnte. Er bestand also einerseits auf der Erneuerung dieses Eides, klagte aber gleichzeitig auch zahlreiche Leute öffentlich der Bestechung an. Diese Geschäfte brachte er an der Landsgemeinde vor. Die Landsgemeinden waren dazumal, gelinde gesagt, turbulent. Sie waren durch die Behörden gar nicht mehr zu führen. Und gute Redner konnten dort die Stimmung aufpeitschen und neue Gruppen formen. Genau das scheint Josef Anton Stadler gelungen zu sein. Er galt bald als Kopf einer Opposition des Volkes. In seinen Auftritten wandte er sich zunehmend gegen die regierenden Schichten, insbesondere gegen einige Familien, die seit ewigen Zeiten das Sagen in Schwyz hatten. Im Volk, so berichtete es ein Landschreiber, kochte es. Die Stimmung wandte sich eindeutig gegen die hohen Herren, die großen Perücken, wie man dazu sagte. Es war also eine stürmische Zeit, eine, in der sich erste Demokratisierungsschritte zeigten. So fanden von 1703 bis 1708 insgesamt 37 Landsgemeinden statt, durchschnittlich also etwa 7 pro Jahr. Das war womöglich schon damals die Regel, dass 7 ehrliche Männer von 7 ehrlichen Geschlechtern eine Landsgemeinde beantragen konnten. Und so wurden also immer mehr Landsgemeinden gefordert und gewährt. Diese Volksoppositionspartei, das ist in Anführungszeichen zu setzen, mit Parteien im heutigen Sinn hatten diese Interessensgemeinschaften nichts gemein. Also eben, diese Volksopposition mit Stadlers Unterstützern konnten einige Siege erringen. Diese waren höchstpersönlich und sind auch als Abrechnungen zu werten. So wurden zum Beispiel ein Landammann und ein Landschreiber abgesetzt und zu enormen Bußzahlungen verpflichtet. Sie sollen angeblich Protokolle gefälscht haben. Es wurde für die alten Familien bald so schwierig, dass ihnen die ererbte Macht gar aus den Händen zu gleiten drohte. Politisch hatte diese Partei insofern Erfolg, als die Macht der alten Geschlechter nun beschnitten wurden. Nun sollten die Ämter für mehr Personen offen stehen, nicht nur für Abkömmlinge der alten Familien. Auch konnte man damals durchsetzen, dass Ämter nun bezahlt waren. Das heißt natürlich, dass endlich auch Männer von geringerem Einkommen, mindestens theoretisch, ein Amt ausführen konnten, da sie dafür bezahlt wurden. Es wurde auch endlich verschriftlicht, welche Kompetenzen die verschiedenen Räte hatten. Zudem wurde die Maienlandsgemeinde zur höchsten Instanz. Deren Beschlüsse konnten von keinem Rat mehr rückgängig gemacht werden. Aber eben, Stadler handelte auch nicht uneigennützig. Er verschaffte sich in diesen Zeiten eine Landvogteistelle im Rheinland, eine außerordentlich ertragsreiche. Das kam gerade recht. Denn sein Wirtshaus im Roten Turm lief sehr schlecht und viele seiner Ländereien waren stark belehnt. Allerdings hatte diese Abwesenheit als Landvogt zur Folge, dass ihm das Momentum in Schwyz entglitt. Noch war er beliebt, vor allem wegen seines Einsatzes für die Toggenburger gegen den St. Galler Abt. Die Schweizer aber beunruhigte, dass die Toggenburger anscheinend immer reformierter wurden und zunehmend unter den Einfluss von Zürich gerieten. Die Zürcher mischten nämlich plötzlich auch mit und versprachen den Toggenburgern nun das Blaue vom Himmel herunter. Sie würden bald unabhängig und frei sein, selbstverständlich unter der Führung Zürichs. Es wurde gemunkelt, Stadler hätte auch da seine Hände im Spiel gehabt. Das war nun auch sogenannt demokratischen Schweizern zu viel. Sie wandten sich immer mehr von Stadler ab. Seine Geschäfte und seine undurchsichtigen finanziellen Machenschaften gerieten auch zunehmend in den Vordergrund. Das wiederum stärkte die alten Familien, die zunehmend wieder an Macht gewannen, je schwächer Stadler wurde. Es kam an der außerordentlichen Landsgemeinde vom 15. Januar 1708 zu einer ersten Abrechnung. Nun wurden zum ersten Mal öffentlich schwere Vorwürfe gegen Stadler erhoben. Er konnte jedoch einer öffentlichen Anklage entgegengehen, weil seine Parteifreunde einen Tumult anzettelten. An der nächsten Landsgemeinde wurde weiter gegen Josef Anton Stadler agiert. Es gelang den Aristokraten immer besser, den Volkstribunen zu desavouieren. Und schließlich kam Stadler zu Fall, weil er trotz des Verbots mit Toggenburgern korrespondiert hatte. Er hatte zudem verbotene Kredite von ihnen angenommen. Am 24. Juli 1707 wurde Stadler in Lachen verhaftet und als Verbrecher aus dem Schweizer Landrat ausgeschlossen. Die Anklage formulierte Stadlers Verbrechen so, Zitat, dass er ein Verstörer des allgemeinen Friedens und Ruhewesens des Vaterlands, ein Verfälscher der Landsprotokollen und Handschriften, ein Verhandler der Freiheiten, ein treuloser und meineidiger Abgesandter, ein Unterhalter des ketzerischen Absechs und ein Urheber von so vieler Betrübnis ehrlichen Herzens und so weiter und anderen Punkten mehr sei. Zitat Ende. Sie hören die damals üblichen schwammigen Anklagepunkte. Man klagte nicht trocken nach Paragraphen an, sondern die Urteile waren auch dazu da, die Stimmung gegen den Angeklagten anzuheizen. Denn nach heutiger Sicht, warum sollte man als Verursacher von viel Betrübnis angeklagt werden oder als Verhandler von Freiheiten? Wichtig aber waren natürlich die Punkte, dass Stadler den Frieden zerstörte und Landratsprotokolle gefälscht haben soll. Die Gerichtsverhandlung fand dann im Rat statt, wie üblich bei offenen Ratssaaltüren, damit die Öffentlichkeit Zutritt hatte bzw. den Prozess mitverfolgen konnte, damit auch alles mit rechten Dingen zugehen möge. Aber die Öffentlichkeit wurde getäuscht, wie wir gleich sehen werden. Es war nämlich üblich, dass Gerichtsverhandlungen nach 16 Uhr unterbrochen wurden und erst am nächsten Tag fortgeführt wurden. Eine Urteilsverkündung hätte somit auch erst am nächsten Tag stattfinden sollen, wäre man den Gepflogenheiten gefolgt. Stadler hatte noch eine ansehnliche Anhängerschaft. Sie, wie alle anderen Zuschauer, gingen am späten Nachmittag nach Hause. Niemand rechnete damit, dass das Urteil gesprochen und gleich vollzogen wurde. Aber genau das geschah gegen alle Regeln. Stadler wurde am selben Tag der Urteilsverkündung hingerichtet. Es war schon fast Nacht, als ihm der Hals durchtrennt wurde. Als diese unübliche, eilige Hinrichtung bekannt wurde, brachen Unruhen aus. Viele von Stadlers Anhängern, aber auch Moderate, sahen in diesem hastigen Beseitigen nicht Gesetz, sondern Mord. Aber die Obrigkeit, die Behörden hatten vorgesorgt. Sie hatten schon militärische Hilfe angefordert. Größere Zusammenkünfte und Proteste wurden im Keim erstickt. Es kam also nicht zu einem großen Aufstand. Aber in den nächsten Wochen und Monaten verfolgten die Landesbehörden Vertreter und Anhänger der Demokratischen Partei. Sie gingen rigoros gegen sie vor, verurteilten ihre Vertreter. Es gab Verbannungsstrafen, Galeerenstrafen und Bußen. Viele der Anhänger Stadlers mussten auch öffentlich Abbitte leisten. Und niemand von Stadlers Partei wurde geschont. Dass es sich bei der Verurteilung Stadlers um einen Justizmord handelte, das war damals schon offensichtlich. Jede Kritik am obrigkeitlichen Urteil wurde jedoch untersagt. Und noch Jahrzehnte später musste jeder erfahren, dass die Schweizer Aristokratie recht gehandelt hatte. Noch 1733, also eine Generation nach dem Vorfall, wurde ein Johannes Bühlmann an den Pranger gestellt, wo er vom Scharfrichter Rutenschläge erhielt. Er hatte behauptet, Stadler sei unschuldig hingerichtet worden. Mir gefällt außerdem Bühlmanns Aussage, die ihm ebenfalls Schläge einbrachte: Der Landammann stinke ärger als ein Buddelhund. Ich danke Ihnen für Ihr Zuhören, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiederhören.